Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und diese Predigtreihe ist nicht so, dass wir da Stück für Stück, Kapitel für Kapitel anschauen, sondern wir gucken auf unterschiedliche Themen, die die erste Gemeinde bewegt hat. Also die erste Gemeinde, die entstand aus dem Auferstehungsereignis, aus dem Himmelfahrtsereignis heraus, die zunächst mal in Jerusalem entstand, aber dann eben Raum griff, sich weitete, die das Land eroberte, das Reich Gottes, das wächst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir schauen auf unterschiedliche Phänomene, die dabei zutage traten. Und eines ist eben auch, dass Menschen, die offensichtlich von diesem Evangelium gepackt sind, die der Heilige Geist gepackt hat, dass die sich ungewöhnlich verhalten. Und eines dieser ungewöhnlichen Verhalten, das begegnet uns auch heute, in dem Moment, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet. Und wir werden uns angucken, was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür, dass jemand in einer Situation, in der eigentlich alles danach schreit, dass es anders ist, dass da einer seine Stimme im Dank und im Lob erhebt. Ich lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 16, die Verse 25 bis 40 und ich bitte euch, soweit euch das möglich ist, dazu aufzustehen. Ich lese nach der Übersetzung Basisbibel. Also, wir hörten vorhin, er führte den Befehl aus, er brachte sie in die hinterste Zelle, dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen seien. Aber Paulus schrie laut auf, »Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier!« Der Wärter rief nach Licht. Er stürmte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten, »Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet, und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft.« Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht noch, in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich, er wusch ihnen die Wunden aus, dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Als es Tag geworden war, schickten die Staatsobersten die Amtsdiener und gaben den Wärtern die Anweisung, lasst diese Leute frei. Der Gefängniswärter gab Paulus die Nachricht weiter. Die Stadtobersten haben mich angewiesen, euch freizulassen. Ihr dürft das Gefängnis verlassen. Der Friede Gottes begleite euch. Aber Paulus sagte zu den Amtsdienern, man hat uns ohne ordentliches Gerichtsverfahren öffentlich verprügeln lassen und dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht. Dann hat man uns ins Gefängnis geworfen und jetzt will man uns heimlich fortschicken? Das kommt nicht in Frage. Die Staatsobersten sollen herkommen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Die Amtsdiener meldeten das den Staatsobersten und die waren sehr erschrocken, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. Sie kamen selbst und baten um Entschuldigung. Dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Soweit Gottes Wort für uns am heutigen Morgen. Nimmt gerne wieder Platz. Drei Gedanken aus dem Text heraus. Wir schauen auf Lobpreis, ja, aber wir schauen ganz besonders auf den Grund von Lobpreis. Lobpreis ist kein Selbstzweck. Ein Lobpreis ohne Grund ist kein Lobpreis. Wenn du dir nicht klar bist über den Grund dessen, worüber du singst, worüber du Gott lobst, dann sind das nur leere Worte. Deswegen zunächst die Frage oder besonders die Frage, bist du dir klar darüber, warum du das Evangelium als Grund für deinen Lobpreis brauchst? Und erst dann kannst du verstehen, was für eine Kraft daraus erwächst, Gott zu loben. Das Evangelium erschüttert alles. Das Evangelium ordnet alles. Das Evangelium verändert alles. Vor allen Dingen deinen Gesang. Das Evangelium erschüttert alles. Schauen wir da zunächst mal drauf. Die Menschen der damaligen Zeit lebten in einer klar geregelten Ordnung. Im Römischen Reich galt der Gedanke, Pax Deorum schafft Pax Hominum. Also der Friede mit den Göttern, der sorgt für den Frieden mit den Menschen oder für die Menschen. Solange die römischen Götter als oberste Götter anerkannt wurden, konnten viele andere Religionen darunter bestehen und auch nebeneinander bestehen. Wir müssen uns klar machen, dass viele Menschen in der damaligen Zeit lokale Gottheiten hatten. Das heißt, der Gott ihrer Umgebung, das war der Gott ihres Lebens. Und als das Römische Reich wuchs, stellte sich natürlich die Frage, auch was passiert eigentlich mit der römischen Religion? Und dann hat man einen Kniff gefunden. Man hat gesagt, solange der Friede unserer drei obersten Gottheiten nicht in Frage gestellt wird, solange ist es möglich, dass jeder lokal auch so seinen Glauben hat. Es war eine relativ religionstolerante Haltung, die da gelebt wurde. Solange klar ist, wer der oberste Gott ist, nämlich die drei römischen Götter. In Philippi verdienten Menschen mit diesem Religionsverständnis sogar ihr Geld. Wir können davon lesen, dass eben es eine Frau gab, die offensichtlich über besondere spirituelle Kräfte verfügte. Und das war für die Religionsleute dort, für die Vertreter der Religion, der staatlichen Religion, ein gutes Geschäftsmodell. Und Paulus bringt das durcheinander. Und was die Leute machen, ist dann sehr klug, nämlich sie klagen sie an, die Ordnung der Gesellschaft durcheinander zu bringen. Wären sie nur dahin gegangen und hätten gesagt, also die haben hier unser Geschäftsmodell kaputt gemacht, dann wäre das kein Problem, dann wäre das also ein Problem für sie, aber kein Problem für die Stadtobersten gewesen. Aber die Anklage lautet, das sind religiöse Unruhestifter, die bringen unseren Frieden durcheinander. Die bringen das, worauf wir vertrauen, durcheinander. Und da blieb den Stadtobersten nichts anderes möglich oder übrig, als sie gefangen zu setzen. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der hintersten Zelle, in den dunkelsten und tiefsten Kerker, die Füße in einen Block eingespannt, damit sie sich nicht wegbewegen können. Der gewünschte Effekt, das Problem weggeschoben, weggedrückt, versteckt. Aber dann passiert das nächste Verstörungsmoment. Das erste Verstörungsmoment des Evangeliums war, dass es diese Grundordnung auf einmal erschüttert hat. Das zweite war, dass diese Gefangenen sich offensichtlich aufgrund des Evangeliums anders verhalten, als man es von ihnen erwarten würde. Statt eingeschüchtert da zu sitzen und darauf zu warten, dass der Prozess beginnt, beten die und singen Lobpieder. Die singen keine Klagelieder, die singen Loblieder. Was ist das in diesem Paulus und in diesem Silas, dass sie diese Freiheit haben? Das ist verstörend. Was macht das Evangelium und der Heilige Geist bloß mit einem Menschen, dass er in einer Situation nicht erschüttert ist und Angst bekommt, sondern dass er eine Freiheit hat zu singen? Ja, und worüber zu singen? Über diesen Gott, der eben größer ist als meine Situation, der größer ist als meine Angst, der größer ist als das, was mich bedroht. Das kann doch nicht wahr sein, dass es eine Botschaft gibt, die einen Menschen so verändert, dass er in der Lage ist, in dieser Situation so zu reagieren und seinem Lobpreis Gehalt zu geben. Unsere Reaktion normalerweise auf solche befremdlichen Erfahrungen ist ja eigentlich, dass wir sie versuchen wegzudrücken. All das, was wir nicht verstehen können, all das, was wir nicht einsortieren können, all das, was sich zunächst mal fremd anfühlt, das versuchen wir irgendwie wegzudrücken. Zu verstecken, zu verheimlichen, irgendwie in das hinterste, letzte Eckchen unseres Lebens und unserer Seele. Das ist eine Reaktion. Ganz vielen Menschen geht es so, wenn sie dem Evangelium zum ersten Mal in ihrem Leben begegnen. Das, was sie da hören, das verstört sie. Und die Reaktion ist, damit will ich nichts zu tun haben. Es wegdrücken und in den tiefsten Kerker der eigenen Seele schieben. Doch irgendwann bricht das Evangelium hervor. Es tritt aus dem Verborgenen heraus und erschüttert alles. Und das geschieht hier sprichwörtlich. Das geschieht hier durch ein Erdbeben. Das geschieht hier dadurch, dass die Türen gesprengt werden und die Fesseln sich lösen. Und wer ein bisschen vertraut ist mit der Bibel, fühlt sich sogar daran erinnert, an das, was bei der Auferstehung geschah. Auch da brach ein Erdbeben aus. Die Menschen wurden erschüttert. Menschen überfiel auch das Gefühl von Angst und von Panik. Die Wärter vor dem Grab von Jesus Christus waren völlig verstört. Und der Felsen rollt zur Seite. Das Evangelium bricht sich Bahn. Es nimmt sich Raum. Und es konfrontiert uns zunächst mal vielleicht sogar auf erschütternde Art und Weise, und das fühlt sich nicht gut an. Für die Besitzer der Diener, weil die ihre finanzielle Grundlage verloren haben, das fühlt sich nicht gut an, dass dieser Paulus mit seinem Befehl im Namen von Jesus Christus, werde frei, dass der in mein Leben hineinspricht und was verändert. Aber auch für den Gefängniswärter. Er gerät in Todesangst. Ihm ist nicht nach Lobpreis zu bieten. Wundere dich nicht, wenn du dem Evangelium begegnest, dass es Momente der Erschütterung für dich bereithält, die dich zunächst mal verunsichern. Das kann passieren. Und vielleicht ist das sogar für dich, ich sage nicht, dass das immer und für alle der richtige Weg ist, aber es kann sein, dass es für dich der richtige Weg ist. Für den Gefängniswärter war das so, und wir schauen mal, was das mit ihm machte. Das Evangelium ordnete in seinem Leben alles. Plötzlich, der zweite Gedanke, plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Und noch in dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich, er wusch ihnen die Wunden aus und dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Der Gefängniswärter musste zunächst mal davon ausgehen, dass man ihm unterstellen würde, er hätte die Leute freigelassen. Deswegen war seine natürliche Reaktion Panik und Sorge, denn es war damals durchaus üblich, dass wenn Leute gefangen gesetzt waren, dass andere kamen und sagten, hier gegen ein entsprechendes Bestechungsgeld, lass den doch raus. So, und wer das tat, der musste mit harter Bestrafung rechnen, auch mit der Todesstrafe. Und so war seine Reaktion, die des Gefängniswärters in der Situation, zu glauben, man könnte ihm das unterstellen, und so will er sich das Leben nehmen. Paulus und Silas und die anderen sind aber immer noch da. Und statt dass ihnen das Leben genommen wird oder er sich selbst das Leben nimmt, findet er das Leben. Paulus und Silas leben ihm ein Leben aus Freiheit, aus dem Evangelium heraus vor und setzen damit fort, was sie vorher gesungen haben, dass sie nämlich ganz und gar Gott vertrauen in jeder Lebenssituation. Sie leben es ihm vor, weil sie nicht ihr Heil in der Flucht suchen, sondern eine innere Freiheit haben, die dazu führt, dass sie bleiben können. Sie bleiben. Denn irgendwie muss der Heilige Geist ihnen klargemacht haben, hier gibt es noch etwas für euch zu tun. Dieses ungewöhnliche, dieses unmenschliche Verhalten, ausgelöst durch das Evangelium, das führt den Gefängniswärter und sein Umfeld zu einem Neuanfang. Zu Glaube und sogar zu Taufe. Und dabei ist was Interessantes zu beobachten. Und das ist vielleicht etwas, was wir sogar für uns lernen können aus dem Ganzen. An einem einzigen Abend erklären Paulus und Silas einer ganzen Hausgemeinschaft das Evangelium und alle lassen sich anschließend taufen. Das geht für unser Denken aus heutiger Zeit vielleicht ein bisschen schnell. Also wäre es nicht gut, zunächst einmal dem Gefängniswärter die Frage zu stellen, ob da vielleicht noch irgendwas in seinem Leben ist, was in Ordnung bringen müsste. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwas, Streit mit der Schwiegermutter, ja, vielleicht hat er mal den Nachbarn ein bisschen betrogen, vielleicht gäbe es da was, was noch geklärt werden müsste. Oder zu sagen, lasst ihn uns erstmal durch einen 7-wöchigen Glaubenskurs führen, damit er die Grundlagen versteht, bevor er sich überhaupt taufen lässt, weil wer weiß, ob er so überhaupt verstanden hat, worauf er sich taufen lässt. Oder einen 2-jährigen Kurs durchzuführen und ihm klarzumachen, welche Konsequenzen der Glaube denn auch haben würde. Wenn du denkst, dass du Teil einer christlichen Gemeinschaft werden kannst, indem du lernst, was es heißt, Christ zu sein, dann kannst du es nicht werden. Dann wirst du dir vielleicht gewisse Lebensformen aneignen oder wirst vielleicht dir was abgucken und denken, okay, die verhalten sich so, die verhalten sich so und vielleicht macht man das auch so. Aber dann wirst du eine Haltung annehmen, in der du sagst, ich bin nicht Christ, sondern ich versuche, Christ zu sein. Es geht auch hier in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Christen in Winnenden, in der Gemeinschaft der Christen weltweit, es geht nicht darum, zu versuchen, Christ zu sein, sondern es geht darum, Christ zu sein. Es geht nicht darum, bestimmte Lebensformen, bestimmte moralische Prinzipien sich anzueignen oder eine bestimmte Sicht auf Glaube oder Religion. Sondern es geht darum, den Kern und das Wesen seines Lebens, seine Identität zu verändern und neu geschenkt zu bekommen. Es geht darum, dass der Grund deines Lebens sich ändert und dann ändert sich alles in deinem Leben. Genauso gilt, wenn du glaubst, dass du das Evangelium einfach in dein bisheriges Leben integrieren kannst und dass es eigentlich alles so genau weitergeht wie sonst auch und das Evangelium noch ein schönes Sahnehäubchen ist, dann liegst du genauso falsch. Vielleicht sogar noch falscher. Gibt es das eigentlich? Also wenn man falsch ist, ist man ja eigentlich falscher, falscher geht gar nicht. Ne? Also der Punkt ist einfach, es ist sowohl falsch zu glauben, dass du Christsein lernen kannst und dass du dir das ein bisschen aneignest oder dass es hier um moralische Prinzipien oder so ginge und dass es darum geht, die erstmal zu lernen. Auch das muss man sich manchmal auch als Christ bewusst machen, wer aber vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs ist, dass da auf einmal einer sitzen könnte, der ist erst seit 3 Tagen Christ, aber der ist genauso Christ. Ja, und der muss nicht erst gewisse Überzeugungen angenommen haben, die ich habe, sondern wenn, dann sorgt der Heilige Geist dafür, dass sich etwas in ihm ändert. Und umgekehrt ist es aber auch so, wir können nicht einfach das Christsein draufsetzen auf unser bisheriges Leben und glauben, dass sich dadurch nichts verändert. Das Evangelium verändert alles. Es führt nicht nur dazu, dass du in größten Notzeiten beten und Loblieder singen kannst, sondern es führt dazu, dass du deine Feinde lieben, deinen Widersachern vergeben, anderen die Wange hinhalten, Hass mit Liebe begegnen kannst. Es führt dazu, dass du anders über Geld, Macht, Sexualität, Naturschutz, Armut und soziale Gerechtigkeit, über Migration, deine Steuererklärung und deinen nächsten Autokauf nachdenkst. Das Evangelium verändert alles. Es verändert die Sicht auf dich und dein Leben, wie du es gestaltest und was daraus wird. Es verändert den Kern deiner Identität. Veränderung ist nicht die Voraussetzung für die Annahme des Evangeliums, sondern sie ist das Ergebnis des Evangeliums. Du kannst Gott nur mit ganzem Herzen Lob preisen und Lob singen, wenn du von dieser Veränderung weißt und sie erfahren hast. Sonst ist es nur Mitsingen. Es gibt eine Voraussetzung, eine einzige Voraussetzung, die den Lobpreis in dir wecken kann, die das Evangelium in dein Leben hineinbringt. Und davon lesen wir in Vers 30 und 31. Dann führte er sie hinaus, also der Gefängniswärter, und fragte ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie antworten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir die gesamte Hausgemeinschaft. Glauben bedeutet, dem Heiligen Geist zu antworten, wenn er dir die rettende Bedeutung von Jesus Christus für dein Leben verstehbar macht. Und der Gefängniswärter begreift in diesem Moment, dass diese heilsame Frage an ihn gestellt wird, nämlich willst du, dass diese heilende Kraft, dieses Evangelium in dein Leben hineinkommt und alles verändern wird? Und er antwortet mit Ja. Und nachdem er das getan hat, wird das Evangelium schon gleich in ihm wirksam. Wir können davon lesen, er wäscht Paulus und Silas die Wunden und gibt ihnen zu essen. Das ist die Antwort eines Menschen, der verstanden hat, was Jesus für ihn getan hat. Dankbarkeit und ein dienendes Herz. Du musst nicht vollkommen sein oder vollkommen werden, um das Evangelium anzunehmen. Das ist hier keiner von uns. Und vielleicht reden wir manchmal zu wenig über unsere Unvollkommenheit, weshalb man immer wieder das Gefühl hat, bei dem ist doch alles richtig. Der denkt doch nicht in seinem Kopf darüber nach, wie er seine Steuererklärung ein bisschen beugen kann. Oder als da neulich die Frau über die Straße ging, ist ja manchmal so ein Männerphänomen, dass man da unzüchtige Gedanken, so nennt man das ja, hat. Oder die Frau, die den Mann sieht und denkt, der ist auch nett. Vielleicht sogar netter als mein eigener Mann. Oder der seine Mutter ansieht und sagt, also vergeben möchte ich dir nicht. Was sie mir angetan hat, leide ich heute noch drunter. Wir sind alle nicht perfekt. Und wir werden es nie sein. Aber wir alle brauchen das Evangelium und wir brauchen die Vergebung. Und die Frage ist, willst du es annehmen für dich und von deinem Evangelium her versuchen, dein Leben anders werden zu lassen? Nicht versuchen, Christ zu sein, denn du bist dann Christ, aber versuchen immer wieder neu, diesem Evangelium Kraft und Gewicht in deinem zu leben, indem du dich an ihm ausrichtest und dich fragst, wo gibt es etwas in meinem Herzen, wo Jesus sagen möchte, davon möchte ich dich freimachen. Darum geht es. Frage dich, ob du dazu Ja sagen kannst oder willst. Ohne dieses Ja geht es nicht. Hab keine Angst vor der heilsamen Veränderung, die es bringen wird. Es macht einen Menschen aus dir, der Frieden mit sich, Frieden mit Gott und Frieden mit seinen Mitmenschen haben wird. Vielleicht ist es an der Zeit für dich, einmal Ja zu sagen. Vielleicht bist du sogar auf dem Weg schon relativ weit gegangen, aber du merkst vielleicht, du hast versucht, es so zu integrieren. Vielleicht ist es gut, einmal Ja zu sagen und das ernst zu meinen und das ernst zu machen. Aber vielleicht ist es auch für die unter uns, die schon vor langer Zeit Ja gesagt haben, mal dran, nochmal zu fragen, Herr, wo habe ich mich eingerichtet? Wo gibt es etwas, wo du dir wünschen würdest, dass ich es dir gebe, an dich abgebe und mich davon frei machen lasse. Vielleicht gibt es da etwas. Das Evangelium bringt Ordnung, setzt Prioritäten neu. Das Evangelium wird zum Grund dafür, dass ich vor Freude singen kann, darüber zu sagen, ich bin frei und ich bin wirklich frei. Denn du, Gott, hast mich frei gemacht. Der letzte Gedanke, also erste, das Evangelium erschüttert manchmal. Das zweite eben, es ordnet alles neu. Und das dritte, das Evangelium verändert wirklich alles und schenkt uns eine neue Identität. Die Erzählung, mit der wir es heute zu tun haben, endet wirklich bemerkenswert. Nachdem die Taufe stattgefunden hat, ich habe das vielleicht so ein bisschen mitgekriegt, da sind ständig Ortswechsel gewesen, von denen aber nie die Rede war. Also sie waren im Gefängnis, offensichtlich sind sie nachher in der Hausgemeinschaft gewesen, dann waren sie noch beim Taufen. Aber nachher, am nächsten Morgen, da lesen wir davon, als es Tag geworden war, Vers 35, schickten die Stadtobersten die Amtsdiener und gaben dem Wärter die Anweisung, lass diese Leute frei. Und der Gefängniswärter gab Paulus die Nachricht weiter, die Stadtobersten haben mich angewiesen, euch freizulassen, ihr dürft das Gefängnis verlassen. Lustige Nummer, ne? Nachdem sie das alles erlebt haben, nachdem sie getauft haben und gegessen haben, das alles in der Nacht, sind sie erstmal zurück ins Gefängnis gegangen. Es muss ja schließlich alles eine Ordnung haben. Freiheit des Evangeliums. Das ist verrückt. Sie sind zurück ins Gefängnis gegangen und als der Tag anbricht, schickt der Stadtobersten Amtsdiener, der hat ja nichts mitbekommen von dem Ganzen, zum Gefängnis, damit Paulus und Silas freigelassen werden. Aber Paulus sagte zu den Amtsdienern, man hat uns ohne ordentliches Gerichtsverfahren öffentlich verprügeln lassen, dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht. Dann hat man uns ins Gefängnis geworfen und jetzt will man uns heimlich fortschicken? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Stadtobersten sollen hier hinkommen und uns persönlich aus dem Gefängnis hinausführen. Die Amtsdiener meldeten das dem Staatsobersten. Die waren sehr erschrocken, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. Und sie kamen selbst und baten um Entschuldigung. Dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis heraus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen Paulus und Silas zu Lydia. Dort trafen sie die Brüder und Schwestern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Was ist das Besondere am Schluss unseres Berichtes? Paulus beruft sich auf sein römisches Bürgerrecht, auf die Ordnung, die römische Ordnung. Wer das römische Bürgerrecht hatte, dem stand immer ein Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren zu. Der genoss den Schutz vor bestimmten Strafen, zum Beispiel Auspeitschen, und hatte ein höheres gesellschaftliches Ansehen. Wer das römische Bürgerrecht verletzte, der musste selber mit harten Strafen im schlimmsten Fall sogar der Todesstrafe rechnen. Dass Paulus das hier macht, das führt dazu, also sich auf das Recht zu berufen, das führt dazu, dass auf einmal die Situation sich komplett dreht. Er macht das nicht, um sich persönlich einen Vorteil zu verschaffen. Dann hätte er es ja vorher machen können. Aber um klarzumachen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, welche Rechte ich habe. Paulus zeigt damit dem Gefängniswärter, wie wichtig es ist, sich seiner Identität bewusst zu sein. Das Ganze spielt ja in Philippi. Philippi, eine Gemeinde, eine junge Gemeinde, die gerade entsteht und in ihren Kinderschuhen steckt. Später schreibt er nochmal an die Christen in der Gemeinde in Philippi, also an genau diesen Ort, und vielleicht war sogar der Gefängniswärter dann noch in der Gemeinde, und sagt, ich möchte euch noch etwas anderes sagen. Ich habe nicht nur dieses Bürgerrecht, dieses römische, und das ist viel, viel wert, aber wir alle hier, wir haben ein himmlisches Bürgerrecht. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, das ist viel, viel größer als all das, was wir vom Bürgerrecht auf dieser Erde kennen. Wer Jesus Christus annimmt, dessen eigentliche Identität seines Christseins und seines Wesens gründet nicht in seiner Herkunft, nicht in seinem gesellschaftlichen Status oder gründet sich auch nicht aus der Anerkennung von Menschen, gründet sich nicht daraus, dass er ein Mann, eine Frau, ein Sklave oder sonst was ist. Seine Identität gründet sich allein in der Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Und das gibt ihm ein Recht, das eben auch noch mit dem römischen Bürgerrecht einhergeht, nur viel, viel, viel größer ist. Jemand, der das römische Bürgerrecht hatte, der hatte nämlich die Chance zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, hier wird meiner Sache nicht angemessen Genüge getan und hier werde ich vielleicht sogar von meinem Leben bedroht durch diesen Gerichtsprozess, der hatte das Recht zu sagen, mein Fall muss vor den Kaiser. Ein römischer Bürger hatte das Recht zu sagen, mein Fall rückt vor die größte Instanz, die es in dem weltlichen Denken überhaupt gibt. Ist dir klar, dass du, wenn du das himmlische Bürgerrecht hast, sagen kannst, dass deine Sache geregelt werden wird, immer vor dem größten Herrscher des Universums? Was noch mal viel, viel höher ist. Warum schreit ihr nicht laut vor Freude? Versteht ihr die Tragweite des Ganzen? Versteht ihr die Bedeutung? Versteht ihr den Wert, den ihr bekommt als Christen, als Kinder, als Menschen, die ihre Identität im himmlischen Bürgerrecht haben? Es ist die größte Sache, dass es kein Ding gibt, wo ihr nicht sagen könnt, diese Sache wird verhandelt vor dem Herrscher dieser Welt. Und wann immer etwas in deinem Leben passiert, was von außen oder von innen gegen dich vorgebracht wird und dir sagen möchte, du bist klein, du bist wertlos, das, was du getan hast, das ist schrecklich und dafür gehörst du eigentlich in die Hölle. Ich sage das so drastisch, weil manchmal fühlen wir uns so, dass wir manchmal das Gefühl haben, für das, was wir tun, haben wir weder Anerkennung noch irgendeinen Respekt verdient, noch dürfen wir irgendeine Form von Wertschätzung von anderen Menschen empfinden. Manchmal fühlen wir uns so. Und das ist nicht selten so, dass das die Taten sind, die wir tun oder das, was wir denken, und dann wird etwas groß in uns und will uns anklagen und fertig machen. In diesen Situationen können wir sagen, entschuldige, meine Sache verhandelst du mit dem größten Herrscher des Universums, nicht mit mir. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Kind Gottes. Ich habe ein himmlisches Bürgerrecht. Und das kann mir niemand nehmen. Und selbst wenn ich mit allem scheitere in meinem Leben und selbst wenn ich dazu geneigt wäre, alles aufzugeben, da gibt es einen, der tritt immer noch für meine Sache ein. Jesus Christus hat dieses Bürgerrecht für dich erwirkt. Er hat sein Bürgerrecht im Himmel, was ihm von Geburt zustand, aufgegeben, damit du es bekommst. Als er am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er sein Bürgerrecht verloren und du hast es gewonnen. Wenn du dich in dieses Evangelium hineinrufen lässt, wenn du mit Ja antwortest, dann darfst du dich darauf berufen, wenn die Sünde kommt, wenn sie dich anklagt und dir reinreden will, du bist nichts wert. Was auch immer gegen dich vorgebracht wird, du darfst sagen, verhandle es mit Gott. Ich habe meinen Frieden mit ihm. Und den kann mir niemand nehmen. Ich komme zum Schluss. Danke für eure Geduld. Der Besuch von Paulus und Silas in Philippi hat für die Stadt drastische Folgen. Das bestehende Prinzip von Pax Deorum und Pax Hominum wird durch die Power des Evangeliums und des Heiligen Geistes auf den Kopf gestellt. Ein Gefängniswärter erlebt, wie das Evangelium alles verändert. Und es beginnt, dass er den Lob und den Gesang hört, den wir gleich auch selber nochmal erheben werden in diesen Räumen. Und manchmal denke ich so, Fenster auf und richtig laut. Aber okay, vielleicht beim nächsten Mal. Der Gefängniswärter erlebt, wie das Evangelium alles in ihm verändert. Diese Kraft, die in ihm wirksam wurde, die ist es bis heute. Es ist dieselbe Kraft. Und sie verändert immer noch. Immer weiter und immer weiter. Und es ist nicht nur die Kraft, einen Menschen zu verändern, sondern auch die ganze Gesellschaft. 300 Jahre später ist das Römische Reich grundlegend verändert. Der christliche Glaube hat sich ausgebreitet und wird sogar Staatsreligion. Der Friede, die die Menschen suchten, entsteht aus dem Frieden, den sie Menschen gefunden haben in ihrer Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Pax Deorum, Friede mit Gott, findet sich ganz neu. Eine Gesellschaft wird völlig auf den Kopf gestellt durch dieses Evangelium. Willst du diesem Gott vertrauen? Willst du dem Heiligen Geist vertrauen und Raum geben, dass er dich einlädt auf diese Reise? Willst du Christus dein Leben anvertrauen? Vielleicht sogar gerade weil dadurch alles neu geordnet wird? Das Evangelium erschüttert alles, es ordnet alles, es verändert alles und es mündet in den Lobpreis über diesen wunderbaren Gott, der uns das alles schenken möchte. Lasst uns zum Abschluss noch einmal miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Und ich werde persönlich beten. Vielleicht kannst du dieses Gebet auch zu deinem Gebet machen. Ich lade dich dazu ein, aber wenn du es nicht möchtest, höre einfach zu. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir so, wie ich bin. Du kennst mein Herz, meine Gedanken, meine Worte, meine Wege. Du weißt, wo ich mich eingerichtet habe, wo ich an Dingen festhalte, die mir Sicherheit geben sollen und wo ich dir nicht wirklich vertraue. Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir die Gedanken, Worte und Taten, mit denen ich gegen dich und gegen andere Menschen sündige. Vergib mir auch dort, wo ich dich bewusst oder unbewusst in die hintersten Ecken meines Lebens geschoben habe oder schiebe. Wo ich deine Stimme nicht hören wollte, wo ich mich deiner Wahrheit entzogen habe und wo ich selbst bestimmen wollte, was richtig und gut ist für mich. Schenke mir Buße. Gib mir ein aufrichtiges Herz, das nicht nur seine Fehler erkennt, sondern bereit ist, umzukehren. Zeige mir die Bereiche meines Lebens, die deiner Heilung, deiner Versöhnung und deiner Ordnung bedürfen. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass deine Vergebung größer ist als mein Versagen. Danke, dass ich nicht zuerst vollkommen werden muss, sondern dass du mich annimmst und durch deinen Heiligen Geist veränderst. Heiliger Geist, wirke in mir, rüttel auf, was erschüttert werden muss, brich auf, was mich von dir trennt, schaffe neu, was alt und festgefahren geworden ist. Ordne mein Leben nach deinem Willen und gib mir den Mut, dir zu folgen, auch wenn es bedeutet, vertraute Wege zu verlassen. Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben neu an. Sei du der Herr meines Denkens, meines Herzens, meiner Familie, meiner Arbeit und meiner Zukunft. Lass dein Evangelium in mir nicht verborgen bleiben, sondern Frucht bringen. Mach mich zu einem Menschen, in dem dein Friede sichtbar wird. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEG Remsmoor.